Segen, den du hast. Ich bitte jetzt Hartwig zu kommen und uns die Botschaft, die dir der Herr aufs Herz gelegt hat, für heute Morgen uns zu bringen. Du sollst gesegnet sein, Hartwig. Du sollst auch heute einfach das Sprachrohr Gottes sein. Auch heute soll Honig von deinen Lippen fließen. Auch heute wollen wir einfach hören, was der Herr sagen will. Wir wollen, dass wir auch verstehen können, was der Herr uns sagen will. Und darum danke ich dir, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist. Hartwig führst, aber auch uns als Hörer so führst und leitest, damit wir verstehen können, was du uns heute sagen willst. Amen.
Amen. Amen. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Es ist wunderbar, wieder hier zu sein. Wir hatten gestern Abend schon eine Zeit zusammen und heute gestern früh auch mit den Jüngerschaftsschülern. Und das haben wir sehr, sehr genossen. Wunderbar. Ich möchte heute Morgen zu euch sprechen über das wahre Evangelium. All diejenigen, die das Neue Testament aufmerksam schon einmal studiert haben und sich gefragt haben, ja, was hatten die ersten Christen eigentlich, was wir heute nicht mehr haben? Oder was haben wir heute, was die ersten nicht hatten? Der wird Unterschiede entdecken zwischen unserem Verständnis von Christsein und dem Verständnis vom Evangelium und dem Verständnis von Christsein, das die ersten Gläubigen gehabt haben. Da waren gewaltige Unterschiede. Zum Beispiel, alle Gläubigen im Neuen Testament wurden zu Jüngern gemacht. Die waren nicht Jünger dadurch, dass sie sich bekehrt haben, sondern nach der Bekehrung wurden sie zu Jüngern gemacht. Es gibt wenige Gemeinden, die überhaupt irgendwie studieren, was Jüngerschaft ist, und die anfangen zu praktizieren, dank sei Gott, wenn das anfängt. Aber oft ist es dann doch so, dass nur ein Teil der Gläubigen durch diesen oder hineingeht in diesen Jüngerschaftsprozess. Im Neuen Testament, jeder Gläubige war ein Jünger. Gläubig sein heißt, Jünger zu sein und in Jüngerschaft zu sein und in verbindlichen Beziehungen zu sein, wo wir nicht nur uns Gott hingeben, sondern wo wir uns Gott in der Weise anvertrauen, dass wir glauben, dass er Menschen gebraucht, uns zu prägen. Die Art, wie wir denken, die Art, wie wir reden, die Art, wie wir uns benehmen, die Art, wie wir unser Leben leben, muss geprägt werden. Und das kommt nicht nur ich alleine und Jesus und die Bibel, sondern es kommt durch verbindliche Beziehungen, wo wir uns einbringen und wo wir sagen, hier bin ich und ihr dürft, solange das in Übereinstimmung mit dem Geist und der Wahrheit Gottes ist, ihr dürft in mein Leben hineinsprechen. Das ist eine Idee, die ist für viele, viele Gläubige ein Horror. Was ein einziger Beweis ist, dass sie selber auf dem Thron sitzen. Für einen wirklichen Gläubigen ist das kein Horror, sondern das ist sein Schutz. Das ist, was er braucht. Ein anderes Leben kommt überhaupt nicht in Frage. So, das ist ein Element, wo wir sehen, dass das Verständnis von Christsein heutzutage sehr verschieden ist von dem, wie es damals gewesen ist. Und ein anderer Punkt, den möchte ich heute Morgen beleuchten, der geht noch viel tiefer, das ist das Verständnis, wofür ist überhaupt das Evangelium da? Ich möchte einmal lesen, 1. Korinther 15, Vers 19, und Paulus sagt dort, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten aller Menschen. Er sagt, wenn Menschen das Evangelium gebrauchen und denken, das ist gut alleine für dieses Leben, um hier mehr Bequemlichkeit zu haben, mehr Versorgung und Wohlstand zu haben, ein angenehmes, bequemes Leben zu haben oder Ansehen zu haben in der Gemeinde durch Rang und Position und Titel und so weiter. Wenn Leute so das Evangelium verdrehen und missbrauchen, das geht völlig an dem vorbei, was Gott sich vorgestellt hat. An anderer Stelle ist Paulus noch deutlicher, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, Philipper 3. Dort spricht er von Feinden des Kreuzes. Also im Namen Gottes widerstehen sie Gott, aber haben eine äußerliche nette Fassade. Sie sind Feinde des Kreuzes. Und warum sind sie Feinde des Kreuzes? Weil ihre Absichten total dem entgegen sind, wie die Absichten Gottes für ihr Leben sind. Sie sinnen, sagt Paulus dort, auf das Irdische. Sie sinnen auf das Irdische. Sie denken, Christen ist dazu da, hier ein angenehmes, schönes, leichtes und bequemes Leben zu haben. Und Paulus sagt, mit dieser Gesinnung, indem sie auf das Irdische ausgerichtet sind und sie wollen hier nur irdische Segnungen haben, sind sie Feinde des Kreuzes geworden. Schrecklich, nicht wahr? Aber so etwas gibt es. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir die Schriften der Apostel studieren, dann sehen wir, dass sie eine ganz andere Sicht gehabt haben, dass sie etwas ganz anderes im Sinn gehabt haben und dass sie immer wieder bemüht waren, diesen Fokus hochzuhalten und die Gläubigen darauf schauen zu lassen. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um das Reich Gottes. Gestern hatten wir schon diese Schriftstelle zitiert, nicht gelesen, aber zitiert aus 2. Petrus. Und dort wird gesagt, dass wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ein bisschen vorher, Petrus spricht über dasselbe. Wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Die Macht und die Ankunft des Herrn wurde den Gläubigen verkündigt. Und sie wurden motiviert, mit der Hilfe des Wortes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, auf diesen einen großen Tag zuzuleben. Und alles andere musste sich dem unterordnen. Alles andere war ein Unterpunkt von dem, ja, Gott will heilen, Gott will befreien, Gott will versorgen, Gott will Gebet erhören und Nöte wenden und so weiter. Das ist alles klar, das ist Teil seines Herzens. Aber wenn das alles ist, und wenn da nicht ein Herz ist, das sagt, es geht um den König, es geht um sein Kommen, es geht um sein Reich, es geht darum, dass sein Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, dann kann man das wunderbare Evangelium mit all den Verheißungen verdrehen und missbrauchen und geht am Wesentlichen vorbei. Und die Apostel kannten diese Gefahr und sie haben mächtig dort gegengesteuert und sie haben immer wieder betont, es geht um den Herrn. Paulus sagt es hier, 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Jakobus sagt, hab Geduld bis zur Ankunft unseres Herrn. Immer wieder, darum geht es, das ist der Fokus, dafür lebt ihr, das ist das Ziel, das ist, was brennen soll und brennen kann und brennen muss in unseren Herzen. Es geht nicht um unser Wohlbefinden, es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht um die Ehre des Königs. Das ist das wahre Evangelium. Das wahre Evangelium bezieht die Ewigkeit mit ein. Das wahre Evangelium zielt auf die Ewigkeit und nicht hier auf die irdischen Verhältnisse, sondern auf das, was danach kommt, weil das Bleibende sein wird. Das Reich Gottes wird das Bleibende sein, das Ewige. Und darum geht es. Halleluja. Und die Gläubigen werden ermutigt. Johannes. Also jetzt haben wir Petrus, wir haben Paulus, wir haben Jakobus und jetzt hören wir Johannes zu dem gleichen Thema. Und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf diesen Tag, auf den Tag seiner Ankunft, weil wir da vor ihm stehen werden und weil da ganz entscheidende Dinge dann offenbar werden und geschehen und die Weichen für das, was danach kommt, werden jetzt hier im irdischen, diesseitigen Leben gelegt. Dafür ist unser Leben da. Es ist eine Vorbereitung für das eigentliche Leben. Und wenn unser Herz nicht voll ist vom Wort Gottes, wenn der Heilige Geist nicht Raum hat, uns zu prägen und zu verändern und den Schleier wegzunehmen und die Herrlichkeit des Königs zu zeigen, dann ist das die jenseitige Welt, die Ewigkeit, für uns etwas Vages, Schwammiges, was keine Kraft hat, hier uns zu motivieren. Aber wenn wir das wahre Evangelium kennen und genießen und lieben und darin leben, dann hat die Perspektive, dass ein Tag kommen wird, wo der Vorhang weggezogen wird und wo wir sehen werden, was wir jetzt glauben, hat eine enorme Kraft, das Leben und die Entscheidungen des alltäglichen Lebens jetzt hier zu prägen. Eine enorme Kraft. Paulus sagt, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, nicht mit Händen gemacht, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem Fall seufzen wir und wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung, also unserem Körper, vom Himmel überkleidet zu werden. Wir sehnen uns danach. Durch das Neue Testament geht diese Sehnsucht. Der Jesus muss kommen und wir warten und wir sehnen herbei seine Ankunft. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 11 gehen und wir sehen hier ein praktisches Beispiel. Und dann sehen wir, welche Kraft freigesetzt wird und wie Prioritäten und die Sichtweise sich ändert, wenn wir das wahre Evangelium haben, wenn wir die Dinge nicht nur lesen und bejahen und irgendwie für möglich halten, sondern wenn das Dinge sind, Erwartungen, die wirklich in uns leben. Hier sehen wir Menschen, die um des Glaubens willen gelitten haben und die erlebt haben, wie ihnen ihr Hab und Gut weggenommen wurde. Hebräer Kapitel 10, Vers 34. Hier heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden hinaufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Hier sind Menschen, die um des Glaubens willen, vielleicht ein wild gewordener Mob, vielleicht sogar mit staatlicher Willkür und Unrechtsjustiz, ihr Hab und Gut wurde ihnen weggenommen. Auf einmal hatten sie kein Haus mehr, auf einmal war ihr Konto eingefroren, auf einmal haben sie alles verloren, was sie durch harte Arbeit sich erarbeitet haben im Leben. Alles wurde ihnen weggenommen. Und dann lesen wir, diese Leute haben auf diesen Verlust mit Freude reagiert. Das ist nicht normal. Die haben darauf mit Freuden reagiert. Stell dir das einmal vor. Das ist kaum vorstellbar, weil jeder fängt an zu weinen, jeder fängt an zu klagen und zu jammern. Sagt, oh Mensch, das ist ja furchtbar. Oh, und die anderen klagen noch mit und versuchen zu trösten. Und diese Leute sagen, hey, wir brauchen keinen Trost, wir sind gesegnet, Gott ist mit uns und es geht uns wunderbar. Das ist doch nicht normal. Warum konnten die auf so eine Tragödie so übernatürlich und anders reagieren, als das normale Menschen tun konnten, tun würden? Warum? Hier ist die Erklärung. Da ihr wisst, dieses Wort Wissen hier spricht von einem ganz tiefen, inneren Wissen, einer innersten Überzeugung, einer Gewissheit. Das heißt hier nicht, sie konnten sich daran erinnern, mal eine Predigt über den Himmel gehört zu haben, sondern das wussten sie, dass das wahr ist. Sie wussten, sie hatten die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sie lasen die Schriften und der Heilige Geist sagt, so ist es, das wartet auf dich, freu dich, es ist real, es ist wirklich so. Das sind alles reale Dinge und in ihnen war ein Jubel, eine Erwartung, eine Gewissheit. Wie Paulus sagt, wir können es nicht erwarten, bei ihm zu sein. Ich möchte jetzt schon hier Abschied nehmen und jetzt schon beim Herrn sein. Warum möchte er das? Weil er eine Ahnung hatte, was da auf ihn wartete. Und das hat ihn so überwältigt und so fasziniert und so dankbar gemacht und so begeistert, dass er gesagt hat, du, jetzt schon möchte ich hier aussteigen und alles liegen lassen und ich möchte jetzt schon beim Herrn sein. Sehnsucht nach der Ewigkeit kommt erst dann, wenn der Heilige Geist das wahre Evangelium in unser Herz hineinschreiben kann. Und wenn wir begreifen, unser Auto, unser Besitz, unser Haus und all diese Dinge, das sind alles nur Beigaben, aber unser Herz hängt nicht an diesen Dingen, weil unser Herz an etwas anderes hängt. Die einzige Art und Weise, wie unser Herz nicht am Besitz und an Annehmlichkeiten des alltäglichen Lebens hängt, die einzige Art und Weise, wie das geschehen kann, unser Herz muss an etwas anderem hängen. Und das ist er. Das ist unser Gott, unser herrlicher, wunderbarer, unvergleichlicher Gott, der unser Schatz sein will und sein soll und sein muss. Wenn er nicht unser Schatz ist, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Erde, weil wir wirklich hier nur mit halbem Herzen Dinge genießen können und das andere, was dann auf uns wartet, nicht wirklich real ist. Und wir werden immer geteilt sein. Aber Christen sind nicht geteilt, sondern Christen sind von ganzem Herzen beim Herrn. So, diese Menschen haben eine innere Realität gehabt. Sie wussten etwas. Was wussten sie? Dass sie einen besseren und bleibenden Besitz hatten im Himmel, in der Ewigkeit. Und das war so real für sie, dass sie gesagt haben, na gut, unser Haus ist weg. Die bösen Menschen haben es angezündet, das Haus ist abgebrannt. Okay, aber wir haben ein so viel schöneres Haus da oben. Weil Jesus hat gesagt, ich gehe hin und ich baue eine Wohnung für euch. Und wenn ich fertig bin, komme ich und ich hole euch. Und das war real für sie. Und sie hatten eine Vorstellung, das, was Jesus baut, ist so viel schöner und so viel herrlicher und so viel kostbarer als das beste Haus, das wir hier haben können. Das ist weg, aber das da oben ist immer noch da. Und unser Herz hängt nicht an den Dingen hier auf der Erde. Unser Herz hängt am Herrn und an seiner Güte. Und das war ihr Trost. Und deswegen konnten sie so seltsam reagieren. Und ganz gewiss, an diesem Tag, wo das passiert ist, mindestens die ganze Straße, wenn nicht das ganze Viertel, hat ein Thema gehabt. Hast du diese Familie gesehen? Hast du gesehen, was passiert ist? Das Haus wurde ihnen weggenommen, alles wurde ihnen weggenommen. Und was tun diese Leute? Der Vater sagt, komm Kinder, wir preisen jetzt unseren Gott, weil er so wunderbar ist und weil er so herrlich ist. Und sie standen dort ohne Haus auf der Straße, ich fantasiere mal ein bisschen. Und sie hoben ihre Hände und sie priesen Gott und sie jubelten und sie freuten sich. Das ganze Viertel wusste an diesem Tag, es gibt einen Gott im Himmel. Es muss Gott geben. Anders kann man das nicht erklären, wie Leute so verrückt sein können. Die sind doch verrückt, das ist doch nicht normal. Jawohl, verrückt in das Himmlische, verrückt in die himmlischen Sphären. Da lebten sie, da war ihr Herz. Und wo ihr Herz ist, wird dann auch ihr ganzes Leben sein. Halleluja. So wie wir sehen, die Realität der Ewigkeit ist nicht eine Sache irgendwie fürs Rentenalter, dann kann man auch mal irgendwie an die Ewigkeit denken. Aber jetzt sind wir hier im wahren Leben und jetzt müssen wir die Hände rühren und die Ärmel aufkrempeln und tätig sein und müssen hier was tun für unser Leben. Nein, für jeden wahren Gläubigen muss die Ewigkeit, muss die Wiederkunft des Herrn eine Realität sein. Sonst wird er nicht imstande sein, hier gesunde, vernünftige, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Er wird nicht imstande sein und er wird unter Druck kommen, den Herrn zu verraten, um seines Wohlstands, um seiner Vorteile, um seines Ansehen oder seiner Position willen. So, das ist nicht eine kleine Sache am Rande. Das ist das Zentrum. Das wird entscheiden, wie wir dann reagieren. Bei Jesus war das ein großes, immer wiederkehrendes Thema. Was passiert, nachdem du hier deinen irdischen Lauf beendet hast? Gibt es da etwas? Ist da etwas, was auf dich wartet? Oh ja, Jesus hat davon gesprochen. Er hat von dem Lohn des himmlischen Vaters gesprochen. Immer wieder hat er davon gesprochen. Der Lohn bei eurem Vater, Matthäus 6, 1. Hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sondern sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Jesus spricht von Lohn. Und dieser Lohn soll real sein und die Aussicht auf diesen Lohn wird uns motivieren, gesunde, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Es ist ein großes Anliegen Gottes, dass wir im Geist durch Festhalten der Wahrheit diesen Schleier weggenommen bekommen, der das Diesseitige vom Jenseitigen trennt und dass wir neutestamentliche Christen werden, die mit ihrem Herzen in der jenseitigen Welt wohnen und die ganz real damit umgehen. Der Thron Gottes, der Lohn, der auf mich wartet, der Tag der Begegnung mit dem Herrn, das sind alles ganz reale Dinge. Nur der Geist Gottes kann das in unserem Herzen real machen. Und der Geist Gottes muss mehr Zugang haben zu unserem Herzen als der Geist der Welt. Der Geist der Welt redet von den Dingen dieser Welt. Und der Geist Gottes redet von den Dingen des Reiches Gottes, redet von den Dingen der Ewigkeit. Und wenn wir unseren Fokus haben auf die Dinge dieser Welt, dann werden wir zu getextet und zu gemüllt und überschwemmt vom Geist der Welt. Und dann sitzen wir hier oder stehen hier und wir singen etwas über Jesus kommt wieder und alles in uns sagt, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, darauf zu freuen, ob sich das wirklich lohnt, dafür zu leben. Wir sind gefüllt von Unglauben, obwohl wir glauben wollen, weil wir uns haben zumüllen lassen von dem Geist dieser Welt. Wir brauchen den Geist Gottes und der Geist Gottes wirkt, wenn wir Dinge, die Gott nicht für uns haben möchte, draußen halten und der Geist Gottes wirkt, wenn wir uns hingeben dem Wort Gottes und erlauben, dass das Wort Gottes ganz tief in uns hineingearbeitet wird und eine lebendige Realität wird und dann eine Kraft ist, die unsere Entscheidungen prägt. Darum geht es. Darum geht es. Paulus redet davon, dass es einen Tag gibt, wo wir vor dem Herrn stehen und wo wir Rechenschaft geben für unser Leben und wo wir belohnt werden für all die Dinge, die wir aus wirklicher Liebe zum Herrn getan haben. Paulus nennt das den Richterstuhl Christi. Und für Paulus und für die damaligen Gläubigen war das eine Realität. Paulus schreibt, was richtest du deinem Bruder, Römer 14. Oder auch, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wer denkt an den Richterstuhl, ändert sein Verhalten hier. Weil der Richterstuhl bedeutet, die Zeit, wo ich mir und anderen was vormachen kann, ist zu Ende. Und die wahren Fakten über mein Leben kommen ans Licht. Und über alles das muss ich Rechenschaft geben und ich bekomme Lohn, Belohnung für die Dinge, die ich aus Liebe zum Herrn getan habe. Alle anderen Werke, egal wie beeindruckend sie sein mögen, egal wie sehr sie auch andere Menschen gesegnet haben mögen. Alle Werke, die ich tue, letzten Endes, um gesehen zu werden, um groß zu sein, um gut dazustehen, um Anerkennung zu haben, um mich gut zu fühlen, um mich besser zu fühlen als andere. Alle diese Werke werden verbrennen zu nichts. Nichts davon wird übrig bleiben. Wir werden nicht bestraft werden, aber wir bekommen keinen Lohn. Das ist, was Paulus lehrt. Die Lehre des Richterstuhls ist eine extrem wichtige Lehre im Neuen Testament. Paulus sagt, deshalb setzen wir unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ich lese aus 2. Korinther 5, das war Vers 9. Und dann geht's weiter. Denn, jetzt erklärt er, warum ist er so darauf bedacht, in allen Dingen ihm wohlgefällig zu sein. Warum? Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder, was er empfange, das er durch den Leib verbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Die Motivation, Gott wohlgefällige Entscheidungen zu treffen im Alltag, kommt aus dem Wissen, es gibt einen Termin, der feststeht und ich werde vor dem Herrn stehen und Bücher werden aufgetan und über mein ganzes Leben muss ich Rechenschaft geben und es wird alles angeschaut werden und alles untersucht werden. Für jedes unnütze Wort muss ich Rechenschaft geben. Dank sei Gott, dass es Vergebung gibt. Vielleicht fällt dir ein unnützes Wort gerade jetzt ein, das du gesprochen hast. Bring es zum Herrn, bitte um Vergebung, das Blut Jesu reinigt von aller Unschuld, von aller Unreinheit. Und dieses Ding wird niemals zur Sprache kommen. Es ist wie ein Video, wo eine Sequenz einfach gelöscht ist. Es ist einfach ausgelöscht. Es wird nie zur Sprache kommen. Alles, was du bekannt hast, alles, was du Gott gebracht hast, für alles, wo du Gnade genommen hast und die Reinigung des Blutes Jesu, all das wird nicht mehr zur Sprache kommen. Ist das nicht wunderbar? Es wird nicht mehr zur Sprache kommen. Aber all die Dinge, wo wir aus falschen Motiven gehandelt haben, wo wir uns was vorgemacht haben, wo wir versucht haben, gut dazustehen. All diese Dinge werden ans Licht kommen und wir werden, auch wenn Menschen applaudiert haben, oh, wunderbar gemacht, in Musik, in Predigt, im Leitungsdienst oder in irgendetwas anderem, die Leute sagen, ah, wunderbar, klasse, hast du wieder gut hingekriegt. Wenn unsere Sehnsucht war, Applaus und Anerkennung zu haben von Menschen, es ist alles dahin, es ist alles nichts. Wir werden nichts dafür bekommen. Aber all die Dinge, die wir getan haben, weil wir gesagt haben, Jesus, ich liebe dich, ich will dich ehren, du bist mein Gott, ich will für dich leben, ich will deinen Ruhm vermehren. All diese Dinge werden Lohn geben. Wir werden belohnt werden. Viele Leute denken irgendwie, in der Ewigkeit sind wir alle gleich. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir sind alle gleich geliebt, aber wir haben nicht das gleiche Maß von Lohn. Wir haben unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Positionen, unterschiedliches Maß von Verantwortung. Und zwar nach dem Maß, was wir hier getan haben. Lass mich noch eine wichtige Schriftstelle lesen aus 1. Korinther 3 über diesen Richterstuhl. Paulus sagt hier, nach der Gnade Gottes in Vers 10, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf gebaut hat. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag des Herrn wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, so das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wie wird jemand gerettet durchs Feuer? Na, gerade so im Nachthemd rennt er aus dem brennenden Haus, nimmt nichts mit. Nur sein eigenes Leben. Nichts weiter. Aber wir sollen etwas mitbringen, wenn wir vor Gott kommen. Wir sollen sagen, Herr, hier ist, was ich gearbeitet habe, hier ist, was ich getan habe, weil ich dich liebe, weil du alles gegeben hast, habe ich mich danach ausgestreckt, alles zu geben und habe mich bemüht, für dich, für dein Wohlgefallen zu leben. Das ist die Gesinnung eines neutestamentlichen Christen. Im Alltag, da wo du stehst, in der Bank oder in der Studierbank an der Universität oder an der Drehbank oder auf welcher Bank auch immer. Wo immer du bist, wo dein Platz ist für Gott. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, tut es im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir geben Gott die Ehre in allen Dingen. Paulus sagt, mit Worten oder Werken, in allen Bereichen. Wir ehren Gott, wir tun es zu seiner Ehre. Wir brauchen dieses Verständnis. Worte können Gott erfreuen und Worte können Gott beleidigen. Wir brauchen dieses Verständnis, dass Handlungen hier Gott erfreuen können oder Gott beleidigen können. Unser Leben hat etwas zu tun mit Gott, wie es ihm geht. Das ist einer der größten Angriffe des Feindes auf die moderne Christenheit, dass uns irgendwie ein Bild gemalt wurde von Gott, dass er in einer Welt lebt, die mit unserer nichts zu tun hat. Wir leben in einer Welt, die hat mit seiner nichts zu tun. Und da gibt es keine Querverbindungen. Und es hat, was wir hier tun auf der Erde, keinerlei Auswirkungen auf ihn. Wenn ein Christ das glaubt und der Geist der Welt ist mächtig dabei, ihn darin immer zu bestätigen, ach, wer bist schon du und denk doch nicht, Gott ist so kleinlich und denk doch nicht, Gott achtet da auf jedes Wort und Gott schaut da auf die Dinge, die du tust, denk doch nicht, dass Gott damit, Mensch, der verwaltet das Universum, der hat andere Probleme, der schaut doch nicht auf dich, wer bist denn du, nimm dich nicht zu wichtig. Der Teufel kann sogar mit falscher Demut kommen, um uns in der Lüge zu halten. Aber wenn ich anfange zu glauben, meine Worte berühren Gott, Paulus sagt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Und dann redet er von Dingen, die in fast allen Gemeinden gang und gäbe sind. Lästerung, Zorn, Bitterkeit, Geschrei. Das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Das ist, was er sagt. So, diese Dinge haben eine Wirkung auf Gott. So, wenn wir das richtige Bild von Gott haben aus der Bibel, dann werden wir nüchtern werden, dann werden wir besonnen werden und dann werden wir sagen, Gott, hilf mir, mein Leben zu ordnen. Hilf mir, auf dich zu sehen. Hilf mir, dir Ehre zu machen. Hilf mir, ein Herz zu bekommen und zu behalten, das dich erfreuen will. Nicht aus Angst vor Strafe, nicht aus Angst vor der Hölle, sondern weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben, wollen wir ihn ehren. Das ist die Gesinnung des neutestamentlichen Christen. Und sie kommt zustande, indem der Heilige Geist durch das Wort Gottes uns das wahre Evangelium zeigen darf und sagen darf, egal wo du stehst, egal wo Gott dich hingestellt hat, du kannst dort Gottes Ruhm vermehren oder du kannst Schande auf den Namen des Herrn bringen. Das war der Herzschlag der Apostel. Und deswegen haben sie in Dinge sich eingemischt und in Dinge hineingesprochen, die wir heute mit unserer westlichen Mentalität als privat sehen würden. Sie haben klare Anweisungen gegeben, mit welcher Haltung die Sklaven zu arbeiten hatten. Ich kenne wenige Gemeinden, wo die Leitung sich dafür interessiert, was eigentlich der Chef über die Arbeitsleistung der Gemeindemitglieder zu sagen hat. Weil die Gemeinde würde sich empören, bitte, das sind private Dinge, was geht dich an, was mein Chef über meine Arbeitsleistung denkt. Die Apostel haben eine andere Sicht gehabt. Und warum? Weil sie schnüffeln wollten, weil sie spionieren wollten, weil sie kontrollieren wollten? Nein, weil es um die Ehre Gottes ging. Damit der Name des Herrn und die Lehre nicht verlästert wird. Das war ihr Eifer. Alles ging darum, Gott muss verherrlicht werden, Gott muss groß gemacht werden durch die Dinge, die wir tun und wie wir sie tun, ob die in den Augen von Menschen groß oder klein sind. Wichtig ist nicht, was wir tun, sondern wie wir es tun. Durch alle Dinge soll er geehrt werden. Das war der Eifer der Apostel. Und das Verlangen der Gemeinde nach einem reinen, Gott wohlgefälligen Leben kam nicht aus Angst, nicht aus Druck, nicht aus Zwang, sondern aus einem Herzen. Wir lieben Gott und wir ehren ihn und wir wollen ihn erfreuen. Weil wir durch den Heiligen Geist diese Gesinnung Jesu empfangen haben und festhalten und kultivieren. Wo Jesus gesagt hat, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällig ist. Das ist dein Vorbild, das ist Jesus. So hat er auf Erden für den Vater gelebt und du hast den Heiligen Geist bekommen, um dieses Leben zu imitieren. Dafür hast du den Heiligen Geist bekommen, um für die Ehre Gottes zu leben. Das ist das wahre Evangelium. Dazu hat Gott uns gerufen. Und eine letzte Schriftstelle, Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das zu suchen, was oben ist, heißt, seinen Sinn, seine Gedanken auszurichten auf das, was oben ist. Den Thron Gottes, Christus, der König, den alle Engel anbeten, der wiederkommen wird, der Richter der Lebendigen und der Toten. Er ist real, er ist jetzt auf dem Thron, er schaut jetzt, was wir tun, was wir jetzt mit dieser Botschaft tun. Er ist da, er ist real, Gott lebt. Und wir richten unsere Gedanken auf ihn. Und so lernen wir, in Vertrautheit zu kommen mit der jenseitigen Welt. So lernen wir, in Kontakt zu kommen mit der Ewigkeit. Und wir bekommen eine realistische Sicht vom Leben. Und wir sind nicht mehr in der Täuschung des Geistes dieser Welt, der uns irgendwie die Idee geben will, das, was wir hier haben, das ist alles, was das Leben zu bieten hat. Ihr Lieben, das ist ein minimaler Anteil des wirklichen Lebens. Was sind 80 Jahre auf der Erde gegenüber von nie endenden Jahrmillionen und Jahrmillionen und Jahrmillionen in der Ewigkeit? Aber die Ewigkeit ist uns nicht real. Und Menschen der Bibel haben verstanden, das muss sich ändern. Und deswegen haben sie zum Beispiel so clevere Gebete sich ausgedacht wie Psalm 90. So lehre uns denn zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz empfangen. Oder eine andere Übersetzung sagt auch, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Hilf uns daran zu denken, dass wir sterben müssen. Dass das irdische Leben hier zu Ende ist. Wenn wir sterben, dann geht es erst richtig los. Denn wir glauben an Jesus und Jesus sagt, wer an ihn glaubt, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir sind schon in unserem Geist auf der anderen Seite. Aber unser Verstand muss das auch noch kapieren. Unser Herz muss das verstehen. Und wenn wir verstehen, wir sind schon auf der anderen Seite. Nur gewisse Anteile unserer Person haben das noch nicht mitgekriegt. Aber wir sind schon auf der anderen Seite. Wir sind schon verbunden. Wir sind im Geist mit Christus in himmlischen Örtern. Wir sind mit ihm auf dem Thron. Und die Feinde sind unter unseren Füßen. Das muss und darf und soll und kann uns realer werden. Und dann wird die Art und Weise, wie wir leben, wie wir die praktischen Dinge des Alltags tun, die wird sich verändern. Weil wir immer darauf schauen, gefällt dir das? Ist das gut so für dich? Ich will dich ehren, ich will dich lieben, ich will dir zeigen, dass du mein Gott bist. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Wir leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir kriegen mit, wenn wir Dinge gesagt haben, wenn wir Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren, die den Geist betrübt haben. Und wir korrigieren das augenblicklich. Und wir lernen im Alltag unter der Disziplin, der Zucht des Heiligen Geistes zu leben. Das ist das wahre Evangelium. Das ist neutestamentliches Christsein. Und wo das nicht gesucht wird, wo das ignoriert wird in der Praxis, betrügen wir uns selbst. Und ich denke, es wäre ein guter Abschluss jetzt, dass wir einfach mit dem, was wir gehört haben, zu Gott kommen, dass wir sagen, Herr, ich will, dass das real ist in mir. Ich will mich danach ausstrecken. Ich will Raum machen. Ich will, dass dein Heiliger Geist in mir mich so verändern kann, dass die Ewigkeit, der Richterstuhl Christi, der Tag, wo ich ihm die Augen schaue, der Tag, wo ich hören möchte, gut gemacht, du treuer Knecht, komm hinein in die Freude deines Herrn. Dieser Tag ist real. Der hat schon ein Datum, der steht schon fest. Nur wir kennen es nicht, aber es gibt diesen Tag und wir leben darauf zu und wir brauchen die Gnade, hier aus der Gefangenschaft des Irdischen auszubrechen und uns zu öffnen, dass der Geist Gottes das Zukünftige uns real machen kann. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben. Er macht das Zukünftige offenbar. Er redet von dem, was kommt. Und das ist der Tag Christi, der Tag seiner Wiederkunft, der Tag des Richterstuhls, der Tag der Belohnung. Kommt, seid so lieb, wenn ihr könnt, steht auf und wir wollen auf ihn schauen und wir wollen reagieren. Und ich tue das, mach mich zum Mund, aber du bete mit in deinem Herzen oder mit deinen eigenen Worten, leise, still oder wie du möchtest. Aber lass uns reagieren. O wunderbarer Gott, wir danken dir, dass du dabei bist, uns die Augen aufzutun und die Ewigkeit uns real zu machen. Und manche von uns haben Christen, die immer von der Ewigkeit reden, verachtet und belächelt als religiös, als Spinner, als Leute, die auf der Flucht sind vor dem wahren Leben. Herr, du willst, dass wir auf dich sehen. Du willst, dass wir an dich denken. Du willst, dass wir diesen Tag vor Augen haben, deine Ankunft. Du willst, dass wir Geduld haben und warten auf diesen Tag und zuleben auf diesen Tag. Du willst, dass wir daran denken, dass unsere Taten und unsere Worte einmal von dir bewertet werden und dass es dafür Lohn gibt für alles, was aus dem Geist und aus der Wahrheit und aus der Liebe geschehen ist. Wir beten um ein weises Herz. Wir beten um eine realistische Sicht unseres Lebens. Wir beten, dass der Glaube zunimmt. Die Ewigkeit ist real. du kommst, wir werden vor dir stehen, wir werden dich sehen, wie du wirklich bist. Und wir glauben dir für größere Gnade, als was wir bis jetzt hatten. Wir glauben dir, dass wir von dir empfangen können und dass wir uns dessen mehr bewusst sein können, worum es hier im Alltag geht. Nicht um uns und unser schönes Leben, es geht um deine Ehre. Und du hast versprochen, wenn wir nach deinem Reich trachten, wenn wir für deine Ehre leben wollen, alles, was wir hier brauchen, wird uns zufallen, ohne Mühe, ohne Anstrengung. Es wird uns einfach gegeben werden, alles. Aber wir sorgen nicht um Arbeit, Brot, Urlaub, Auto und Luxusgüter und Ausstattungen des Lebens, sondern wir sorgen uns um deine Ehre, um deinen Ruf. Und Herr, du weißt mehr als wir, ohne deinen Heiligen Geist ist das nicht möglich. Niemand kann das ohne deinen Heiligen Geist. Aber er ist da und du bietest ihn uns an. Und er soll unser Lehrer sein und er soll uns die Augen auftun. Und er will uns das Zukünftige sagen. Komm, Heiliger Geist, mach uns das Zukünftige offenbar. Zeige uns, worum es wirklich geht. Gib uns feste Herzen, die nicht mehr weggezogen werden, die nur alle paar Wochen erinnert werden, ah, der Herr kommt wieder, sondern die in dem leben, die in dem bleiben. Komm und schenk du uns diese Gnade. Wir brauchen das und wir halten an dir fest und wir geben dir dieses Anliegen immer wieder und du bearbeitest unser Herzen und du holst uns raus aus der Lüge des Geistes dieser Welt und bringst uns in eine wahre Sicht des Lebens, dass es um dich geht und wir für dich leben, für deine Ehre und wir werden Lohn bekommen, der sich lohnt. Wir danken dir. Halleluja. Danke. Amen. Amen. Das war ein gutes Gebet. Und der Herr hat es gehört. Und lass uns dranbleiben. Halleluja.
Welch ein Tag wird es sein, wenn mein Jesus führt mich heim, meinen Heiland ich dann seh, der aus Gnaden mich ersehn. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich in